Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Nach den Schützenfesten der Bundesligisten in der Champions League steht jetzt am Wochenende schon das nächste Fußball-Highlight auf dem Programm. Die beste Offensive der Liga trifft auf die beste Defensive. Der erste auf den zweiten, Bayern auf Dortmund in Dortmund. Und hier im Fever Pitch Podcast trifft Malte Asmus auf Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Moin Malte. Ja, da erwischst du mich mit dem Spiel natürlich an einer empfindlichen Stelle. Wie gerne wäre ich jetzt im Signal Iduna Park im Westfalenstadion, um live dabei zu sein bei diesem Spitzenspiel. Denn diesmal geht es ja nicht um DFL Supercup oder so ein Kokolores, sondern tatsächlich um die Bundesliga-Saison. Beide punktgleich an der Tabellenspitze. Und natürlich fahre ich nicht dahin, damit die Kollegen, die vielleicht noch näher arbeiten müssen, da nicht gestört werden von mir und die Arbeitsplätze da weggenommen werden im Stadion. Das ist ja alles begrenzt. Nein, also ich wäre so gern als Zuschauer im Stadion, das wäre wunderbar.
Nicht nur du, ich glaube insgesamt 80.000, die sich gerne in Dortmund ins Stadion begeben hätten, um dieses Spiel zu sehen. Dieses Spiel, wie Franz Beckenbauer es nennt.
It's a classic, we call it a Klassiker.
Hat sich ja mittlerweile eingebürgert, vom Klassiker, vom deutschen Klassiko zu sprechen. Ich finde diese Bezeichnung ja immer ein bisschen doof, weil der echte Klassiker ist nun mal, oder der echte Klassiko ist Real gegen Barca. Da finde ich, passt das zu unserem deutschen Duell da nicht ganz. Wie stehst du zur Titulierung?
Ja, die Titulierung gefällt mir auch überhaupt nicht. Man muss ja die Sprache nicht vergewaltigen. Ne? Das ist ein Spitzenspiel und da brennt auch die Hütte im übertragenen Sinne. Das ist alles in Ordnung. Aber lassen wir doch den Klassiko da, wo er hingehört. Und wir haben doch unsere eigene Bezeichnungen dafür, dass es hochhergehen wird.
Ganz genau, der Urklassiko, deutlich älter, mehr Tradition, eine politische Komponente da drin. Das ist eine ganz andere Dimension nochmal. Wir nennen es einfach Topspiel. Und es ist ein richtiges Topspiel. Wir hatten die Tabellenposition schon angesprochen. Wir können auch sagen, nach der Champions League, nach den Eindrücken, da sind beide wirklich in Topform, obwohl es hier und da natürlich noch ein bisschen knirscht. Also es ist nicht die Überform, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Form bei beiden.
Beide Mannschaften haben ja zu Saisonbeginn Ermüdungserscheinungen gezeigt. Die Dortmunder in Augsburg, die Bayern in Hoffenheim. Und jetzt haben sie sich bestens erholt. Es war ohnehin eine fantastische Champions League-Woche. Also die beiden Sixpacks von Bayern und Gladbach. Dazu das 3:0 von Dortmund in Brügge und am Mittwochabend dann auch RB Leipzig gegen PSG 2:1. Also 17 Tore, wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich in 4 Spielen. Also die Bundesliga macht total Spaß. Ein Mitarbeiter meint heute Morgen, so sexy war die Bundesliga wahrscheinlich noch nie in der Champions League wie in dieser Phase. Heißt nur für uns dann in der Bundesliga, dass es ein echtes Topspiel ist. Ich habe ja nur noch an einer Stelle Bedenken, aber die kennt man ja, glaube ich, schon, als aufmerksamer Hörer dieses Podcasts.
Sprechen wir natürlich auch gleich nochmal drüber, obwohl können wir eigentlich auch jetzt machen. Mario Basler hat die Diskussion ja letztlich im Sport1 Fan-Talk gestern Abend auch schon eröffnet.
Ja, ich glaube, dass Bayern gewinnt. Das ist, die fahren mit einer Selbstverständlichkeit dahin und ich habe gestern zufälligerweise, wie mit, ich kenne ja viele, die auch Dortmund-Fan sind, und wir haben gestern so ein bisschen über das Spiel diskutiert. Ich habe dann gesagt, es wird für Bayern sicherlich ein ganz schwieriges Spiel. Dann sagt ein Dortmund-Fan, sagt, aber Favre wird es doch schon wieder schaffen, dass Bayern München gewinnt.
Also auch Dortmund-Fans sehen es wahrscheinlich ähnlich wie du. Das ist sicherlich repräsentativ durchaus zu sehen. Diese Angst, dass Favre wieder Experimente macht.
Also der Favre hat ja das Gleiche, siehst du, und du wusstest, wen ich meine, ohne dass ich den Namen erwähnt habe, ja, das sagt ja schon eine Menge aus. Also der Lucien Favre hat so dieses Pep Guardiola-Dünkel, dass in besonderen Spielen etwas Besonderes taktisch gemacht werden muss. Ja, ich erinnere mich an die beiden Spiele Folgesaison, Bayern gegen Dortmund, insgesamt ein 0:5 aus Dortmunder Sicht, 0:4 in München, 0:1 zu Hause. Und da hat er auch kuriose Dinge gemacht in der Mannschaftsaufstellung, schon ein Jahr zuvor, ich glaube 0:5 ist es ausgegangen in München, wo er den wirklich glänzend aufgelegten Mario Götze auf die Bank gesetzt hat. Also das sind so Dinge, da frage ich mich, was geht in so einem Trainerkopf vor? Er soll doch die Mannschaft laufen lassen, die funktioniert doch. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Spieler nehmen, der besser funktioniert, aber doch nicht das Überding machen, braucht man doch gar nicht. Die Mannschaft ist in glänzender Form, sie greift an, sie weiß, wie sie spielen muss, auch in einem Spitzenspiel. Unerfahrenheit wird durch Leidenschaft wettgemacht, die Ballen gegengehalten, dann ist doch alles gut. Und so groß ist der Unterschied ja gar nicht. Wir erinnern uns an das 0:1 aus der Rückrunde, wenn Boatengs Handspiel tatsächlich als Elfmeter gepfiffen worden wäre, was es auch verdient hätte, dann wäre vielleicht sogar ein Unentschieden oder vielleicht sogar die Wende im Spiel möglich gewesen, damit ein anderer Bundesliga, ein anderes Bundesliga-Ende. Aber dazu gehört einfach, dass der Favre laufen lässt, seine Mannschaft laufen lässt, und zwar im sprichwörtlichen Sinne und nicht mit taktischen Vorgaben überfrachtet. Ob Thomas Müller über den rechten oder den linken Schnürsenkel den Ball spielt, ist total unwichtig, weil da muss man wirklich dieses berühmte Wort Mentalität einsetzen, das ja ein schwammiger Begriff ist, aber am Ende sagen will, Leidenschaft einfach auf den Rasen bringen. Das wird schon reichen. Und dann, glaube ich, dann wird es auch ein offenes Spiel. An den zwei Stellen, wo die Bayern besser sind, das ist vor allem im Tor mit Manuel Neuer und im Sturm, ist es ja so, dass dieser Gap langsam geschlossen wird. Im Sturm kann Dortmund mit Haaland ein Pendant entgegensetzen. Und wenn man einfach mutig spielt, kann man vielleicht auch den Nachteil in der Torwartposition dann auch kompensieren. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir ein heißes 2:2 erleben werden.
Dortmund hat Haaland, das hat man gegen Brügge wieder gesehen. Der stand da zweimal wirklich genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Bayern hat Lewandowski, das wissen wir, der trifft vor allen Dingen gegen Dortmund natürlich immer besonders gerne. Ich glaube, 16 Tore hat er gegen seinen alten Club schon geschossen. Aber bei Bayern ist es ja in der Offensive nicht nur Lewandowski. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr breite Offensive. Auch Sané, der kam gegen Salzburg von der Bank, hat ja getroffen. Also schwerer auszurechnen, oder?
Ja, natürlich schwer auszurechnen. Da liegen ja die Bedenken, dass man jetzt meint, man müsste die Taktik so ausrichten, dass man ein Bollwerk baut. Ja, aber RB Salzburg hat ja in der Champions League gezeigt, wie man gegen Bayern spielen kann. Selbst das Spiel machen, selbst Druck ausüben, die Bayern überraschen, ja, und dann bis zum Schluss die Puste halten. Ne? RB hat ja gut gespielt in der Champions League. In der Champions League heißen ja FC. Also bis zum Ende fast gut gespielt und sind dann kräftemäßig eingebrochen, weil die natürlich nicht das Niveau aus der österreichischen Liga haben, wie vielleicht Borussia Dortmund. Aber in dieser Verteidigung, in der Attacke zu suchen, das ist der Schlüssel und nicht jetzt hinten raus gucken, oh, wie kann ich das abdichten. Weil wenn man sich nach hinten drängen lässt, das hat das auch das Spiel in der Rückrunde gezeigt, dann schießt er nicht nur Lewandowski ein Tor, sondern Kimmich mit seinem Lupfer hat ja das Tor gemacht, sondern dieses Zaubertor, das er gemacht hat, ja, dann können die alle mal, deswegen muss man sie dadurch weghalten vom eigenen Strafraum, dass man selbst einfach diese Dominanz versucht entgegenzusetzen, mutig zu sein, das, was das Spiel der Dortmund auch ausmacht. Wenn man jetzt meint, man müsse sich nur nach dem Gegner richten und alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, dann zieht man Handbremse in den Köpfen der Spieler an. Das ist ein schiefes Bild, ich gebe es dazu. Aber ich glaube, der Gedanke wird rübergebracht, dass die Leute endlich laufen und spielen, so wie sie es können, so wie sie es auch gezeigt haben.
Zumal die Dortmunder Abwehr momentan auch gut ist, obwohl ja sehr viel experimentiert werden musste. Mats Hummels ist aktuell verletzt, ob er dann auch wirklich beim Top-Duell gegen Bayern mitmischen darf, ist ja auch noch nicht ganz raus. Der wäre aber ja natürlich nicht nur in der Spiel- oder in der Defensive, sondern auch für die Spieleröffnung unheimlich wichtig. Ist das auch zu kompensieren? Also gegen Brügge, ja, klar. Auch wenn man da schon gesehen hat, dass da am Anfang doch noch so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten waren, aber gegen Bayern ohne Hummels, das macht es schon ein bisschen schwieriger.
Naja, also es kommt darauf an, wofür man den Hummels einsetzen und gebrauchen kann. Er ist natürlich nicht mehr der Schnellste, das weiß man schon seit Jahren, aber in der Spieleröffnung kann er den entscheidenden Punkt setzen. Also alleine, was er wieder voriges Wochenende geleistet hat, nicht nur seine beiden Tore, sondern auch wie er mit dem Außenriss die Angreifer in Szene gesetzt hat, das ist schon außerordentlich und da gibt es nicht viele, die das aus der Abwehr heraus so können. Dazu gehört aber auch, dass man halt mit einem anderen, schnelleren Innenverteidiger das alles abdichtet und darauf wird es ankommen. Ja? Wenn ich jetzt wählen müsste als Trainer mit Hummels oder ohne Hummels, ich würde immer mit Hummels machen, ist auch ganz klar.
Und auf bayerischer Seite, wenn wir da auf die Abwehr gucken, die ja zuletzt dann auch gegen Salzburg eben sehr unter Druck geraten war, da hat sich ja Jerome Boateng mal wieder in den Vordergrund gespielt, den wir hier an dieser Stelle ja eigentlich schon mal mehrfach weggeschickt hatten.
Eigentlich schon, aber die Zeit spricht ja jetzt oder läuft ja für ihn dann auch zu, wenn Alaba tatsächlich den Verein verlassen sollte. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass Boateng selbst dann verlängert. Das wäre die günstigste Lösung. Also wenn man einen neuen Verteidiger holen müsste, der sich erstmal einordnen und eingewöhnen muss. Ja, man hat ja mit Lucas Hernandez auch noch jemand in der Hinterhand. Also da gibt es einige Möglichkeiten für Bayern und da ist auch bei Boateng eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen. Er bringt ja noch die entsprechende Leistung. Als Süle jetzt verletzt war, er ja schon ein Bollwerk dann zusammen mit Alaba in der Innenverteidigung. Das hat schon gut funktioniert und dann hat man Pavard auf der rechten Seite auch dort unersetzbar, damit Kimmich im defensiven Mittelfeld spielen kann. Also man sieht, da baut sich schon eine feste Achse ein, die auch eingespielt ist.
Boateng, altersbedingt natürlich auch mit Geschwindigkeitsdefiziten, aber natürlich mit dem Auge und der Erfahrung. Du hast Alaba eben angesprochen. Was glaubst du denn, diese Personalie Alaba, wie sehr belastet die den Spieler jetzt auch in den nächsten Spielen gegen Salzburg? Es war ein okayer Auftritt, aber wie siehst du es?
Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn so ein Scharmützel David Alaba nicht beeinträchtigen würde. Der Junge ist in dem Verein aufgewachsen. Die Attacken, die da geritten werden, klingen sehr, sehr persönlich. Manchmal gerichtet an den Berater, nicht selten an den Vater. Am Ende ihn auch selbst betreffend, weil die Fans ihm das jetzt krumm nehmen, dass er dort um 2-3 Millionen mehr falscht in einem Vertrag, der ja ohnehin schon sehr, sehr gut ausgestattet gewesen wäre. Also das wird ihn schon beeinträchtigen. Man wird von den Fußballern immer dieselben Plattitüden hören, das muss man immer auf den Platz einschalten, konzentriere mich noch auf dem Spiel. Nein, man geht schon anders vorbereitet in das Spiel hinein. Der Kopf ist nicht frei und vielleicht denkt man an eine oder andere Szene dann einfach zu viel. Ich will ihm da nichts unterstellen, aber man hat das schon in der Endphase auch der Champions-League-Saison gemerkt, dass da ein paar Fehlerchen eingebaut waren. Die haben jetzt nicht die größte Konsequenz gehabt, weil die Bayern einfach eine Tormaschine vorne angeworfen haben. Aber mit Eigentor und Stellungsfehler, da kam was zusammen. Ich wünsche ihm das jetzt nicht, dass da Fehler jetzt resultieren werden. Das würde ich keinem Spieler wünschen, dass er Fehler macht. Aber ich würde größtes Verständnis aufbringen, wenn er nicht unbelastet in das Spiel reingehen würde.
Glaubst du denn, dass
das? Außerdem ist das ja auch der Grund, wenn ich das noch hinzufügen darf, Hansi Flick, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat, dass das diese Woche rauskam. Zum einen wegen des Champions League Spiels, ja, das haben sie jetzt gewonnen, aber natürlich auch wegen dieses Spitzenspiels in Dortmund. Was er braucht, ist halt Ruhe in der Mannschaft und natürlich ausgehend von David Alaba, den das belasten wird, wird auch den einen oder anderen Spieler aufgrund der Zahlen, die da im Umlauf sind, auch mal seine eigene Gehaltsrechnung noch mal etwas genauer angucken.
Ja, Flick war ja in den Pressekonferenzen immer sehr aufgebracht, wenn dann die Frage doch noch mal wieder kam. Da wollte er jetzt dann auch endgültig nichts mehr zu sagen. Er hätte alles gesagt, hat er zum Beispiel nach dem Spiel in Salzburg dann auch noch mal gesagt. Glaubst du denn, da kommt noch eine Wende rein, dass es doch vielleicht noch ein Weitermachen zusammen gibt mit Alaba und den Bayern, dass man sich doch noch mal einigt, vielleicht dann ohne den Berater, dass man da vielleicht dann auch mit diesem Ultimatum und dieser im Moment nach außen gekehrten harten Kante vielleicht auch da irgendwie noch was bewirken will bei Alaba, dass man sagt, komm, trenn dich von dem?
Also die Strategie der Bayern ist ja offensichtlich. Sie strahlen außen, und zwar mit vollem Selbstbewusstsein, dass die Zukunft des FC Bayern nicht von der persönlichen Entscheidung von David Alaba abhängt. Da haben sie ein ganz klares Statement gesetzt und haben das nochmals dadurch betont, dass Hasan Salihamidžić bei den Kollegen von Sky gesagt hat, er wüsste jetzt keinen Weg, wie man nochmal zueinander finden sollte. So, das steht jetzt erstmal. Bedeutet im Umkehrschluss, die Alaba-Seite, wie man immer so schön sagt, also David Alaba, sein Berater Sahavim und sein Vater, wenn darüber nachdenken, wollen wir genauso konsequent sein und im Ausland einen adäquaten Club suchen, also mal so nebenbei erwähnt, Bayern München ist die Nummer 1 in der Welt und finanziell bestens ausgestattet. Die Wunschvereine Real Madrid oder FC Barcelona haben zumindest aktuell im Moment nicht dieses Geld zur Verfügung, um ihn da zu befriedigen. Er müsste dann nach England gehen. Da wartet man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf ihn, zumindest nicht in der Kategorie, wie er gern bezahlt werden möchte. Also diese Erörterung der Lage wird jetzt auf der Alaba-Seite vorgenommen und dann wird auch die Frage im Raum stehen, hat man sich womöglich verpokert bei den Forderungen an den FC Bayern und wird dann auch erörtern, wie könnte es einen Weg zurückgehen. Der Weg zurück kann nur auf der persönlichen Schiene laufen. Die Bayern haben ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie David Alaba toll finden, auch als Integrationsfigur mit dem Anhang. Und dass ohne dessen Berater nochmal die Gespräche auch fortgesetzt werden können. In früheren Tagen hat man das ziemlich einfach gelöst. Der Spieler fuhr an den Tegernsee und traf Uli Hoeneß und irgendwie bei Oberstar und Weißbier hat man schon die Lösung aller Lösungen gefunden. So ähnlich wird das jetzt auch laufen, ob über Uli Hoeneß oder vielleicht Herbert Hainer, sei mal dahingestellt. Jedenfalls wird es immer eine Option sein, dass er doch beim FC Bayern bleibt. Frage wäre noch, ob die Bayern dann sagen, so, wir haben dir schon ein super Angebot gemacht, das besteht nicht mehr. Das neue Angebot, das du brauchst, weil dir offenbar ja die Alternativen fehlen, wird niedriger sein. Da darf man die Bayern nicht unterschätzen. Die sind beim Verhandeln schon meisterlich unterwegs, schon seit Jahrzehnten. Sie haben sich auch erlaubt, einen fertigen Vertrag mit BMW einfach zu canceln wenn Ihnen da in Ihrer eigenen Sicht etwas nicht gefällt. Also das, dann reden wir von einem millionenschweren Vertrag. Ja, da sind die Bayern schon konsequent. Da kann man Alaba oder BMW heißen. Da wird kein großer Unterschied gemacht.
Also da wird sich dann vielleicht noch irgendwas tun, wird sich auf jeden Fall sicherlich noch etwas ziehen. Ja, Barca hattest du vorhin angesprochen, denen droht ja sogar der Gang zum Insolvenz, vor die Insolvenz oder in die Insolvenz.
Ja, das kann sein. Also, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil ich habe jetzt nicht in die Bücher von Barcelona reingeguckt. So in der Branche bekannt ja. ist, dass die sich übernommen haben. Sie haben ja Großspieler eingekauft, ich erinnere nur an Dembele und Griezmann, zahlen dem Sportkameraden Messi ein Gehalt, das im internationalen Fußball vermutlich noch nie gegeben hat. Ne? Man redet ja immer von 50 Millionen netto im Jahr. Das wäre also im deutschen Steuersystem mal eben an die 100 Millionen im Jahr. Das ist ja der Wahnsinn. Also wer solche Gehälter zahlt, muss sich nicht wundern, dass bei ausbleibendem Erfolg dann auch mal ein Buchhalter das genauer in die Bücher gucken möchte und fragen muss, ob das alles noch so mit Verstand geregelt gewesen ist. Das kennt man eigentlich von den beiden spanischen Vereinen, also von den beiden Großen. Sie haben dann immer noch Vermögen im Hintergrund. Wie weit das jetzt da noch vorhanden ist, kann ich jetzt aber nicht beurteilen. Ja, dass die einiges falsch gemacht haben, das ist ja offensichtlich.
Gesünder sind da natürlich die deutschen Vereine aufgestellt, Dortmund und Bayern, obwohl auch Aki Watzke gesagt hat, naja, also unter den aktuellen Bedingungen, so ganz ewig kann das auch nicht so weitergehen, wissen wir alle, hoffen wir natürlich auch alle, dass es da Besserung dann irgendwann geben kann, dass dieses Virus in den Griff zu bekommen ist und diese Gefahr dann minimiert oder zumindest vernünftig eingedampft werden kann. Angsthasenfußball darf es nicht geben gegen die Bayern. Was glaubst du denn, wie wird's denn am Ende ja, ausgehen. Wer wird's denn machen?
Habe ich doch eben schon gehört. Hast du mir wieder nicht zugehört?
Doch, ich möchte es aber nochmal hören. Ich möchte einfach nochmal hören und dich möglicherweise noch ein bisschen kitzeln.
Ich glaube an ein 2-2. Aber treue Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass ich mich immer unentschieden halte bei den Spitzenduellen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß. Es hängt so viele Komponenten ab, die über die fachliche Beurteilung des Spiels hinausgehen, dass ich mir kein Urteil anmaße. Deswegen stelle ich mich immer aus der Verantwortung, dass ich ein Ergebnis 2-2 abgebe. Aber in unserem Tippspiel unter tippspiel.sport1.de werde ich über Nacht aber noch einen anderen Tipp abgeben. Ich kann es aber noch nicht sagen, welchen. Für dich sage ich einfach mal 2-2, damit du Ruhe gibst.
Ja, das ist gut. Den anderen arbeitest du natürlich noch aus. Da wirst du natürlich noch Statistiken wälzen, dich vielleicht auch noch
mit. In der Tat werde ich das tun. Ich werde mir Statistiken angucken, habe dann mehr Informationen, mit welcher Aufstellung man da reingeht, werde mir angucken, wie Mats Hummels entweder integriert oder ersetzt wird. Das sind so alles Komponenten, die beim Tippspiel bei mir eine Rolle spielen, ja. Trainingseindrücke habe ich leider nicht, aber ich gehe einfach mit der Stimme der Vernunft an.
Du hast deine Leute vor Ort, die kannst du doch anzapfen, die kannst du doch fragen, wie die Eindrücke sind.
Ehrlich gesagt, tue ich ja jeden Tag in den Konferenzen, da kriege ich ja auch nochmal Input und die geben mir schon einen ganz guten Eindruck, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich den armen Patrick Berger dann vor Ort hinschicke und er muss mir zähneknirschend reportieren, ja, oder ob ich mir das dann selbst dann angucke, das Training, und sehe, wie die Jungs drauf sind, ja. Das sieht man schon an der Körpersprache, das sieht man dran, wie die gucken, sind sie nervös, sind sie angespannt, sind sie freudig, ja. Das sind so Dinge, da hat man sich irgendwie einen Seismographen angeschafft, über die viele Jahre dann eine Mannschaft zu beurteilen, ob sie etwas ausstrahlt, was man gemeinhin als Siegeswillen bezeichnet, oder eher, na, hoffentlich ist der Tag bald rum, ja. Und ich glaube, man muss schon mit Siegeswillen reingehen. Und irgendwas sagt in mir, allem, was ich höre, dass das diesmal der Fall ist, dass die Dortmunder sagen so, nochmal, ohne eigenes Tor gegen Bayern spielen, zweimal, das darf nicht passieren. 2-3 ging das Spiel im Supercup aus. Okay, da kann man nicht unbedingt ernst nehmen, so ein Spiel. Aber jetzt in der Bundesliga, da wollen sie auch mal eine Bude machen.
Wie viele Buden hast du denn schon im Tippspiel gemacht? Wie stehst du denn da?
Buh, ich müsste noch mal gucken, aber ich würde mal sagen, ich bin noch dabei. Also dabei sein ist alles, glaube ich, bei diesem Tippspiel. Ich bewundere die Laura Papendick. Die Laura Papendick ist, glaube ich, erste oder zweite, nee, zweite ist sie, glaube ich, jetzt aktuell im gesamten Tippspiel von fast 8000 Tippern. Also fantastisch. Heißt, dass wir hier in der Redaktion auch einiges zu hören bekommen von ihr. So muss ein Tippspiel auch sein. Also Laura Fieselt, Mario Basler, Thomas Helmer und mich nach allen Regeln der Kunst dann ab. Hat die Töne nicht vergessen. Er kann in der Champions League sehr, sehr gut mithalten. Also man sieht, unser Tippspiel macht schon eine Menge Spaß. Und das soll ja auch so ein Tippspiel leisten, dass wir alle hier uns über Fußball im Kopf heiß reden. Und am Ende sieht man ja, wo man steht.
Und man ist noch nicht nach 6 Spielen Meister geworden, hat auch nach 6 Spieltagen noch kein Tippspiel gewonnen.
In der Tat drehe ich meistens in der Rückrunde auf.
Da kann ja noch was kommen, also sind wir gespannt.
Es muss noch was kommen, es ist furchtbar. Ich hasse dieses Tippspiel.
Aber auch leiden will doch gelernt sein. Auch das muss man annehmen. Man muss den Kampf annehmen und dann über den Kampf dann auch wieder ins Tippspiel zurückfinden. Wir finden natürlich auch noch zum Doppelpass. Da müssen wir natürlich auch noch drauf gucken. Das Topspiel ist selbstverständlich ganz, ganz großes Thema am Sonntag, oder?
Genau, Horst Held ist zu Gast, Geschäftsführer von Sport vom 1. FC Köln. Er weiß natürlich, wie es den Kölnern geht, die ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gewonnen haben in der Bundesliga. Und er kann natürlich auch was zu Schalke sagen, die ja auch den Rekord ausbauen der sieglosen Spiele. Und die haben das Kellerduell gegen Mainz am Samstag. Da werden wir also ganz aktuell dann sowohl auf das Spitzenduell Dortmund-Bayern und auf das Kellerduell Mainz gegen Schalke dann eingehen und uns genau den ersten FC angucken. Also das werden zwei wirklich spannende Stunden mit Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr sein.
Und ihr habt einen Gast da, der auch bei uns hier im Podcast schon öfter mal dabei war, als Expertenstimme sowieso auf meinem Sportpodcast.de regelmäßig dabei ist, den Kollegen Lahmsteiger. Den Justin Kraft.
Ja, Justin Kraft, ich freue mich sehr darauf. Es ist sein Debüt im Doppelpass. Wir haben ihn ja schon öfters eingeladen. Ich glaube, das ist terminlich nicht, manchmal thematisch nicht, ja. Aber ich freue mich am Wochenende. Toi, 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 dass nichts dazwischen kommt, soll es so sein. Wir werden ja nicht aus dem Hilton senden können, sondern tatsächlich aus dem Studio in Ismaning wieder. Aus Hygienevorschriftsgründen geht es nicht anders. Aber ich freue mich umso mehr darauf, dass er dabei ist. Das wird bestimmt eine unterhaltsame Runde werden.
Also am Sonntag um 11 den Doppelpass einschalten, am Montag 6.10 Uhr wieder den Newsletter von Pit Gottschalk, den Fever Pitch Newsletter empfangen und natürlich durcharbeiten, damit ihr gleich bestens informiert in die neue Woche startet und in jeden Werktag, wenn ihr ihn abonniert, unter newsletter.pitgottschalk.de und nächsten Donnerstag, da könnt ihr uns wieder hören, hier beim Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Pit, schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche.
Tschüss Malte, wir sprechen uns.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt: die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen, aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen, denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.